Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights. Hallo aus Hannover und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Water Polo Expert Talk Podcastes. Ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder den Weg zum Podcast gefunden habt. Und ja, heute habe ich mich mit Armando Fernandez unterhalten. Und viele werden Armando vielleicht noch aus der Vergangenheit, aus der deutschen Wasserballgeschichte und der Vergangenheit kennen. Er hatte schon 1972 im Alter von 17 Jahren das erste Mal an den Olympischen Spielen in München teilgenommen mit der mexikanischen Nationalmannschaft. Hat insgesamt viermal an Olympischen Spielen teilgenommen und ist dann hat lange Zeit für die Wasserfreunde Spandau 04 gespielt und hat 1992 dann nochmal so einen Abstecher nach Wuppertal gemacht, haben wir in der Vorbereitung im Gespräch auch festgestellt, unsere Wege tatsächlich im Wasser einmal gekreuzt haben. Und ja, ich freue mich, euch mit vielen, vielen spannenden, interessanten Eindrücken wieder zu versorgen. Und ja, freue mich jetzt auf das Gespräch mit Armando und euch wünsche ich viel Spaß, wie auch in den Episoden zuvor. Und ja, wir hören uns auch wie in den Episoden zuvor am Ende der Folge nochmal wieder. Auf jeden Fall erst nochmal herzlich willkommen im Podcast. Freut mich total, Armando, dass du die Zeit dir nimmst und gefunden hast, heute Abend mal so ein bisschen über die Wasserball-Vergangenheit, Historie zu sprechen, aber vielleicht natürlich auch über den aktuellen Stand des Wasserballs und die aktuelle Situation in Deutschland oder weltweit, was den Wasserball angeht.
Ja, gerne. Und danke für die Einladung. Ich mache das für Wasserball sehr gerne.
Du hast ja lange Zeit, ich meine, du warst, glaube ich, das erste Mal bei den Olympischen Spielen 1972, ne? Das ist ja schon.
Ja, genau.
Unter uns gesagt, wir sind ja unter uns, da wurde ich geboren. Von daher ist das ja schon eine ganze Ecke her. Wie bist du zum Wasserball gekommen? Welchen Stellenwert hat Wasserball seinerzeit vielleicht auch bei dir in der Heimat gehabt?
Damals war es elitär. In Mexiko. Gut, heutzutage hat sich ein bisschen anders entwickelt, das erzähle ich nachher noch. Aber in der Zeit, als ich angefangen habe, wurde ein bisschen bekannter durch den Olympischen Spielen. Da hat man ein bisschen mehr vom Wasserball gesehen, obwohl, ich muss sagen, sehr langweilig war. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen von Regeln gelesen hast, wie sich das entwickelt hat. Aber das waren so bescheuerte Regeln in der Zeit, man konnte das wirklich nicht aushalten. Ich hatte da schon Wasserball gespielt als Kind, als, sagen wir mal, Anfänger. Ne? Und ich konnte kein volles Spiel sehen. Das war ein Wahnsinn. Es gab so eine Regel mit drei Penalty-Punkte. Und das heißt, statt Ausstellung für Zeit, hast du einen Strafpunkt bekommen oder die Mannschaft hat so einen Strafpunkt. Okay. Und beim dritten, egal wo die Mannschaften waren, ob im Angriff auf eine Seite, wenn es gegen die andere Mannschaft war, dann war es Stopp und dann ist einer auf die andere Seite und hat einen 4 Meter geschossen.
Also da total, kann ich mir schon vorstellen, dass man regeltechnisch dann irgendwann an seine Grenzen kommt.
Ja, das war total verrückt. Danach gab es schon die Zeitausstellung und dann war es sehr dynamisch und war fantastisch. Ne? Aber das war, sagen wir mal, vielleicht die schlechteste Zeit vom Wasserball und dann kam die beste Zeit. Das war die Zeit, wo ich gespielt habe. Heutzutage ist es schon wieder ein bisschen bescheuert, weil es ist wieder sehr, sehr statisch und mit weniger Technik. Es gibt Ausnahmen, ist klar. Ne? Es gibt immer die Spieler, die das drauf haben und die sind technisch sehr gut. Aber insgesamt ist heutzutage wieder ein bisschen statischer. Ne? Ja. Und das ist für das Publikum langweilig. Aber gut, ich habe da als Kind in einem Verein angefangen, als Zufall. Ich hatte in diesem Club, in Mexiko, die Clubs haben alle Sportarten. Und da werdest du da angemeldet von deinen Eltern, damit du ein bisschen weg bist von zu Hause. Und da habe ich alles Mögliche gemacht. Ich habe Fußball, Baseball, sogar Boxen und Turnen habe ich da mitgemacht und Schwimmen natürlich. Ne? Und in der Zeit, als ich zum Schwimmbecken kam, hatte der Trainer gerade angefangen, eine Wasserballmannschaft zu bilden. Und ich hatte nichts für Schwimmen in der Zeit. Gut, ich schwimme gerne, aber in der Zeit hatte ich überhaupt keinen Bock da zu schwimmen. Aber mit dem Ball, das konnte ich schon. Und da war es für mich schon etwas, was auf meinen Geschmack kam. Und da habe ich sofort in der Mannschaft angefangen. Und das war so ungefähr 65, 66, ja. Das ist schon eine Ewigkeit her. Das Tolle bei dieser Geschichte und von diesem Club ist, dass diese Spieler, die mit mir angefangen haben, sind immer noch sehr, sehr gute Freunde und die treffe ich immer noch nach so vielen Jahren. Es ist eine tolle Gruppe und wir haben sogar eine WhatsApp-Gruppe. Wir schreiben täglich und wir sehen voneinander und wir haben Kontakt. Und also damit kann ich sagen, diese Freundschaft hat mir weitergebracht, ne? Weil das war etwas, wo ich immer hin wollte. Und dann war ich automatisch beim Training. Ne? Ich wollte meine Freunde sehen, aber gut, davor und danach konnten wir was machen. Aber Training war das Wichtigste. Ne? Und dann, so ging es los.
Ja, also wenn man nach so vielen Jahren dann halt immer noch im regelmäßigen Kontakt ist und auch im guten Austausch ist und sich immer noch versteht und sich auch gerne nochmal wieder sieht nach so langer Zeit, dann ist das ja schon wirklich echt ein großer Beweis dafür, dass es auch wirklich die richtigen Freunde sind, die man sich damals da so angelacht hat im Becken, ne? Also das
ja auf jeden Fall. Und genauso ist das bei bei meinen Mitspielern von Spandau, ne? Wir sehen uns so noch und wir haben immer noch Kontakt und wir kommen sehr gut miteinander auf und das ist natürlich genau das Gleiche, ne? Das war genau die Gruppe und die Freunde und deswegen hatten wir auch so viel Erfolg, ne? Gut, es gab natürlich eine Ausnahmemannschaft und die Zeit auch und die Unterstützung, das war schon alles ganz anders, aber ich glaube, das Hauptprodukt von dieser ganzen Geschichte war die Freundschaft, die wir miteinander hatten und haben immer noch.
Ja, dann ist das ja in Berlin unterm Strich genauso gut und glücklich gelaufen, dass man da oder dass du da vielleicht ein glückliches Händchen hattest bei der Wahl des Vereins in Anführungsstrichen, dass man da hingegangen ist, halt da auch zu der Zeit, zu der Hochzeit sozusagen, dann natürlich auch die mit seinen dann Freunden oder werdenden Freunden dann natürlich auch solche Erfolge feiern konnte. Jetzt sagtest du ja gerade, aktuell ist das vielleicht auch wieder ein bisschen anders in Mexiko mit dem Wasserball oder mit dem Stellenwert und mit dem Niveau. Was genau, also wie können wir uns das vorstellen? Wie ist es jetzt vielleicht aktuell? Weil ich hatte ja auch mit dem Raúl de la Peña beispielsweise auch drüber gesprochen. Der hatte ja auch so maßgeblich seine Finger als Nachwuchstrainer auch schon mal mit drin gehabt, glaube ich, in Mexiko.
Ja, das Problem in Mexiko ist, sagen wir mal, ähnlich wie in anderen Ländern. Ich nenne auch keine anderen Länder. Ich sage das zu Mexiko, da werdest du schon genau wissen, wie das ist. Da gibt es keine ehemalige Wasserballer, die im mexikanischen Schwimmverein sind. Und alles, was sich da bewegt, kommt vom Schwimmen und von Kunstspringen, weil Mexiko sehr, sehr gut ist in diesem Bereich. Da gibt es fast immer olympische Medaillen und dementsprechend werden nur die Sportarten unterstützt. Und das ist da, obwohl mittlerweile viele, viele Mannschaften in Mexiko gibt und viele Mitglieder, die regelmäßig zahlen, aber das Geld kommt nie zurück zum Wasserball. Ne, das verschwindet immer in andere Kanäle und in anderen Sportarten und deswegen kann keine Nationalmannschaft, egal in welcher Kategorie, Erfolg haben. Die haben überhaupt keine Möglichkeit, nicht nach Europa zu kommen, in die USA. Und damals war Kuba ein bisschen näher und günstiger, jetzt nicht der Fall. Also die einzige Möglichkeit, ein bisschen auf einem guten Niveau zu trainieren und mitzuspielen, wäre die USA. Und das ist immer noch zu teuer für das Geld, was für Wasserball in Mexiko übrig bleibt. Auf der anderen Seite gibt es fast in jedem Bundesland Wasserball. In meiner Zeit gab es in 2 Bundesländern, ne? Und jetzt gibt es in 30 Bundesländern Wasserball. Natürlich mit einem niedrigeren Niveau, aber immerhin, das sind genau, also immerhin eine Menge.
Ne? Also es ist jetzt ja, so, dass es dann halt keinen gibt, aber
Ja, aber die Grundlagen sind nicht da. Und die Trainer, die sind spontan und dann haben sie aber wirklich keine gute Ausbildung und das hat natürlich auf einem gewissen Niveau eine Konsequenz. Ne?
Ja.
Und das ist die Wirklichkeit da. Mhm. Solange Wasserball nicht unabhängig wird vom Verein, vom Verband, Entschuldigung, gibt es keine Chancen. Mhm. Die USA haben das sehr, sehr gut damals gemacht, ne? Als sie sich getrennt haben, finanziell. Sie gehören immer noch zum Verband, aber die haben ein Etat und die verwalten das Geld und für die ist das viel anderes. Ne? Und ich glaube, es gibt ein paar andere Länder, die genau das so machen.
Da ist natürlich dann schon irgendwie ein bisschen, nicht so schön, sage ich jetzt mal, für jemanden, der Wasserball spielt oder halt in diese Wasserballschiene gehört, wenn er jetzt wenn das Geld, was vielleicht für den Wasserball bestimmt gewesen wäre, dann halt in irgendwelchen anderen Sportarten ankommt, wie Schwimmen oder Kunstspringen beispielsweise, ne? Oder Turmspringen, wenn es dann dem Wasserball am Ende irgendwie wieder fehlt, ne? Das ist halt nicht wirklich dann wieder in die Schiene des Wasserballs zurückgeht als Fördergeld oder als Fördermittel. Jetzt hattest du ja gerade schon gesagt, es gibt vielleicht auch nicht so wirklich gut ausgebildete Trainer oder vielleicht auch nicht so motivierte Trainer, ehemalige Spieler. War das für dich irgendwann mal vielleicht eine Idee oder ein Plan, da als Trainer auch aktiv zu werden? Oder war das nie irgendwie so ein Thema, weil, ich sag mal, in Deutschland angekommen und Heimat gefunden, mehr oder weniger, dass das aus dem Grund gar kein Thema mehr war, dorthin wieder zurückzugehen?
Na, ich war schon Trainer. Ich habe auch eine ganz gute Ausbildung gemacht in Ungarn. Ich war ein Jahr in Ungarn, habe dort für Honved Budapest gespielt. Und in der Zeit habe ich die Ausbildung als Trainer gemacht. Mhm. Und ich war auch hier in Berlin Trainer auf einem niedrigen Niveau, ne, in einem kleinen Verein. Aber trotzdem, also die Frauenmannschaft war Vizemeister in der Zeit. Und ich habe damit aufgehört, als ich in die Nationalmannschaft kam. Ne, dann war es für mich klar, dass ich jetzt voll und ganz für die Nationalmannschaft da sein musste und für mein Studium auch. Ne, da gab es keine Zeit mehr für.
Unbedingt nebenbei, ne? Genau.
In der Zeit musste man. Und genau. Das war auch ganz gut so, finde ich, ja, weil ich denke, wenn dieser Teil, intellektuelle Teil fällt, ja, dann fällt auch dieser Teil im Wasser, ne? Und diese Leistung und das Denken ist das Wichtigste oder fast das Wichtigste in so einem Sport wie Wasserball.
Ja, das ist ja auch was viele Vereine jetzt mittlerweile auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ein bisschen spitz gekriegt haben oder rausgefunden haben, dass halt die Spieler, wenn sie die Spieler halt vor Ort haben mit dem Verein, dann halt nicht nur rein auf dieses rein Sportliche konzentrieren, sondern dann natürlich auch vielleicht mit einem Ausbildungsplatz irgendwie versuchen, unter die Arme zu greifen, damit halt dieser intellektuelle Teil dann und dieser soziale Aspekt dann halt nicht zu kurz kommt. Das ist ja, denke ich mal, bei vielen Vereinen mittlerweile schon deutlich besser als noch in der Vergangenheit, dass man da halt auch Wert drauf legt, halt diese Schule, Ausbildung, Studium und so weiter und so fort, dass das halt nicht ganz hinten runterfällt.
Ja, klar.
Jetzt ist es ja so, ich glaube, also insgesamt 4 Olympische Spiele sind es ja dann, glaube ich, unter dem Strich, ne? Und
ja,
zweimal
genau.
Mit Mexiko und zweimal mit Deutschland.
Ja.
Gibt es da, also würdest du sagen, da gibt es irgendwelche Unterschiede, also bei den ersten beiden und bei den zweiten?
Ja.
War wahrscheinlich alles für sich ein Erlebnis erstmal.
Ja gut, das erste Mal ist ein Wahnsinn und ich war damals 17, also was für Wasserball, es ist total unbegreiflich. Ne? Das ist utopisch für mich. In der Zeit war es selbstverständlich, aber in der Zeit, im Nachhinein, und jetzt, ja, wenn ich das überlege, und das war ein Wahnsinn, ne?
Und hat ja auch nicht unbedingt jeder geschafft, ne? Also,
das auch nicht, in der Zeit. Und ich muss dazu sagen, ich habe noch die Spiele in Moskau ausgelassen. Da habe ich nicht mit Mexiko an der Vorrunde teilgenommen, aus irgendwelchen Gründen, ist egal. Aber dadurch hat sich Mexiko nicht qualifiziert und dann war ich bei diesen Olympischen Spielen nicht dabei, was im Nachhinein für mich gut war, weil dann durfte ich mit Deutschland 84 teilnehmen.
Stimmt.
Ja, sonst hätte ich das nicht gekannt.
Genau, haben da hinterher beide Seiten was von gehabt. Ne? Also nicht ja. Deswegen nur du, sondern auch Deutschland als Nation sozusagen, dass sie da, sag ich mal, so einen wirklich kompletten Spieler dann ja auch bekommen hat. Ne? Also von daher, bessere Win-Win-Situation gibt es ja in dem Moment wahrscheinlich gar nicht.
Ja, das denke ich mir. Aber wie gesagt, nochmal zu den Unterschieden. Ich würde sagen, die erste zwei, die waren wirklich so, wie man sich früher vorgestellt hat. Ne? Amateursportler, bis auf die im Osten. Das Ganze war schon was anderes. Ne? Ich hätte mir gewünscht, dass ich vielleicht in Ungarn gewesen wäre, weil die waren fast Profis. Ne? Das war sehr toll auch. Und das hieß nicht, dass die nicht studieren könnten. Ne? Also die hatten aber diese Sicherheit. Und die waren nicht in diesem Status als Profis. Das war perfekt, ja, das war optimal. In dem ganzen Ostblock, das war eine perfekte Struktur des Sports. In Kuba auch. Ne? Deswegen war Kuba so erfolgreich. Und das hatten wir gar nicht, ne? Im Westen. Noch weniger in Mexiko. Obwohl, ich muss sagen, durch die Erfolge, die wir hatten, auch eine kleine Unterstützung hatten, ne? Wir hatten Stipendien und damit konnten wir ein bisschen mehr Zeit für Sport bringen. Aber gut, was ich sagen wollte ist, da gab es keine Profi-Tennisspieler, keine Profi-Fußballer und so weiter. In diesen Olympischen Spielen gab es nur diesen Unterschied, was ich auch nicht schlecht fand. Aber 84, das war schon für mich, naja, nicht pervers, aber nicht so weit davon.
War schon was anderes, ne? Also da waren
ja, also da gab es unterwegs. Ja klar, und dann da wurdest du sofort diskriminiert. Deine Sportart war schon gar nicht in Premium Fernsehzeiten.
Was machst du hier, Wasserball spielen? Wo gibt's denn sowas?
Ja fast. Und vor allem das Wichtigste war die Übertragungszeiten oder die Spielzeiten, die wurden so konzipiert, dass man die Fernsehübertragungen verkaufen konnte. Hm. Ja, dass in Europa noch die Spiele sehen konnte. Und das war für uns sehr schlecht, weil wir haben früh morgens gespielt und dann spät abends. Ja, und das war gar nicht gut. Ne? Und das war scheißegal. Also für die, ja, für die FINA und für die IOK, das war total egal, Hauptsache die Kasse klingelt.
Ich wollte gerade sagen, das, Hauptsache die Kohle kommt rein, ja.
Ja, und das war für mich sehr, sehr schlecht. Das war die erste schlechte Erfahrung in diese Richtung. Ne? Auf der anderen Seite, gut, da hat man ein bisschen mehr Flair gehabt und das ganze Welt dann schaute zu den Olympischen Spielen und dann, sagen wir mal, kam eine neue Ära. 88 in Seoul war genauso, ne? Dann war es schon anders. Da war Steffi Graf zum Beispiel dabei. Da waren die Claudia Kohde, Boris Becker war verletzt, aber der war auch dort. Und die ganzen Fußballer, ne, das waren die Profifußballer. Das war schon interessant in dieser Richtung. Ne? Dann, da gab es viel mehr Presse und das drumherum war anders. Aber gut, ich kann das nicht sagen, schlechter oder besser, aber das war schon ganz, ganz anders. Ne? Und ich bin froh, dass ich beides mitgemacht habe.
Ich wollte gerade sagen, also es klingt jetzt auch nicht so, als wenn das eine jetzt wesentlich besser wäre und das andere schlechter. Ne? Es waren halt generell andere Zeiten, sagen wir es jetzt mal so. Ne? Und der Sport genau. Hat sich ja auch, wie du schon sagst, dann in die Richtung weiterentwickelt, dass dann halt dort auch die Profis und die Profimannschaften und die Profisportler halt auch mehr zu den Olympischen Spielen angetreten sind und gereist sind und die dann natürlich jetzt aktuell dann sich da die Klinke in die Hand geben, mehr oder weniger, und da mit Amateursport, so wie es wahrscheinlich in den ersten beiden Olympischen Spielen ja dann war, dann gar nicht mehr so wirklich ist. Ne? Also da ist ja mit Amateursport heutzutage relativ wenig, ist es wirklich eine super, super, super Randsportart irgendwie. Aber dann gibt es selbst wahrscheinlich da schon Profis irgendwie. Aber ich habe ja auch mit dem Raul de la Peña beispielsweise schon ganz am Anfang des Podcasts mal ein Gespräch gehabt. Und was ich an der Diskussion relativ interessant war, dass lief ja auch so, naja, über Telefon, und dann wurde er mal irgendwie eingeladen zum Trainingslager, und dann war er ganz überrascht, dass er dann so gut ankam. Ich glaube, dein Name fiel da auch irgendwie noch so am Rande, so nach dem Motto, du hättest ihn dann mal angerufen. Wie ist denn die Geschichte aus deiner Sicht gelaufen? Also
ja, Rudi, ich kenne das perfekt, weil ich war derjenige, der das eingestiftet hat. Nein. Ich habe, das war so zwar ein Gespräch am Flughafen. Uwe Gassmann war damals der Trainer. Alfred war verstorben, und ich hatte mich mit Uwe unterhalten, weil wir einen Linkshänder brauchten und eventuell auch einen Centerspieler. Und ich hatte mal Raul kennengelernt. Ich habe mit Raul nicht richtig so zusammengespielt, obwohl ich ab und zu in Mexiko für die Universität die Meisterschaften mitgespielt habe. Ne? Als ich in Spandau war, da war ich immer im Urlaub in Mexiko im Sommer. Als ich nicht in der Nationalmannschaft, da hatte ich Zeit. Da waren auch die Sommer Semesterferien, und da hatte ich genug Zeit, um 6 Wochen oder 5 Wochen in Mexiko zu verbringen. Und in der Zeit hat der Trainer von der Universität, ja, wo ich vorher in Mexiko meine letzte Jahre gespielt habe, hat immer die Meisterschaften forciert oder hat immer die Meisterschaften organisiert, damit ich mitspielen konnte. Ja, Raul hat auch in dieser Mannschaft gespielt, und da habe ich ihn am Ende kennengelernt, habe ihn gesehen, und dann habe ich Uwe bei dieser Unterhaltung gesagt, weißt du was? Wir hätten eine gute Möglichkeit. Da gibt es einen Linkshänder, der ist sehr jung, der kann auch Centerspieler, das ist 2 Meter groß oder fast 2 Meter groß. Und ja, ich konnte das organisieren. Ich war damals bei der Berliner Morgenpost als freier Mitarbeiter, Fotograf, und ein bisschen habe ich über Wasserball berichtet. Und da habe ich gesagt, naja, ich kann von Springer Verlag vielleicht die Flugtickets kriegen. Okay. Und da habe ich die ganze Aktion angefangen. Der Chefredakteur hat gesagt, ja, natürlich, tolle Sache. Für die war eine tolle Werbung, und Spandau war in der Zeit der Top. Ne? Wir hatten schon 3-mal die Champions gewonnen, und es war eine von den besten Mannschaften in der Zeit. Und da hat sie gesagt, ja, wir machen das mit. Und dann innerhalb von einer Woche war Raul hier zur Probe.
Ja, also das ist ja tatsächlich dann in der Tat, wenn das Ganze dann natürlich noch so über den Springer Verlag dann noch mit integriert wurde, ne, dass man da noch Reserven, aber klar, ne, also ich denke mal, zu der Zeit, was du sagst, ist natürlich Spandau wirklich das sportliche Aushängeschild mehr oder weniger gewesen, ne, wenn man da irgendwie von dieser, ja, ich sag mal, Bekanntheit irgendwie partizipieren kann, ist das natürlich super gewesen dann, ne, für jeden, der da dran mitspielt.
Ja, und für die Morgenpost, wo ich gearbeitet habe, war eine tolle Werbung. Also die waren wirklich in alle Munde. Und
war dann ja auch eine ganze Zeit lang da, ne? Also von daher, dieses Invest hat sich durchaus gelohnt im Nachhinein.
Ja, klar.
Aber du sagst, ihr habt nie so wirklich, also auch in Berlin, nicht wirklich miteinander gespielt? Habe ich das richtig verstanden?
Nein, in Mexiko. Nein. Also in hier Mexiko, wir haben uns bestens verstanden, als ich wusste, gut, ich war, muss ich dazu sagen, in Mexiko war ich Goalgetter. Also ja, ich habe in Mexiko die meisten Tore für die Nationalmannschaft geschossen, ne? Und ich war immer vorne, und ich habe immer sehr, sehr spekulativ gespielt, auch in der mexikanischen Nationalmannschaft. War ich in der ersten Runde in München, war ich in den ersten, oder war der erste vorne in der Torschützenliste. Montreal war ich zweiter, nur gegen Farago aus Ungarn. Und
kann man schon mal verlieren.
Das war, ja, das war meine Position. Aber Alfred Wallen, als er mich in Mexiko angesprochen hatte, da meinte er, ja, da musst du aber anders spielen. Ja, wenn du
nach du Berlin kommst. Ein bisschen anders orientieren, ein bisschen umdenken.
Ja, ja, ja. Wir brauchen einen Spielmacher und das kannst du auch, weil ich das auch in der mexikanischen Nationalmannschaft gemacht habe. Ich war nicht nur vorne, sondern ich konnte das auch ganz gut und dann habe ich das auch gemacht. Und dann für mich war es natürlich ganz gut, dass ich jemanden habe, den ich so gut verstanden konnte, so wie damals Frank Otto, ne? Also mit Franky hatte ich mich bestens verstanden, weil ich wusste ganz genau, wann er den Ball brauchte oder wo. Und genauso wie Hagen oder Roland Freund. Ich wusste ganz genau, da muss der Ball hin und dann machen sie den Rest.
Ich wollte gerade sagen, dann landet da irgendwie im Tor der Ball, ne? Wenn ich ihn da genau hinpacke, dann landet er auch im Netz.
Ja, ja, die Möglichkeiten waren für die wesentlich höher. Und bei Raul war genauso, eventuell ein bisschen besser, weil wir uns immer angesprochen haben, wenn es kritisch war, dann haben wir uns angesprochen und meinten, guck mal, wir machen jetzt das und das. Und es hat meistens geklappt. Ne? Und das war ganz toll. Also mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht.
Das ist natürlich schon auch ganz nett, ne? Wenn man A, jemanden hat, der dann auch dieselbe Sprache spricht, wo man sich sowieso schon mal besser versteht und wo man sich dann auch, ich sag mal, von der Spielidee oder von der Spielanlage her auch so gut ergänzt, ne? Und mehr oder weniger blind versteht, ne? Was das angeht.
Ja.
Das ist natürlich dann super, ne? Also so ein Spielmacher und ein Linkshänder rechts außen hätte jetzt schlimmer kommen können, die Konstellation, ne? Wenn die beiden sich ganz gut verstehen. Ja. Jetzt sagtest du ja vorhin schon, du hast dann auch mal eine Zeit lang in Ungarn gespielt. Dann ist das, also in Ungarn war wir vorhin bei Nationalitäten und Ländern waren, wo Wasserball einen anderen Stellenwert hat, ist Ungarn natürlich auch ganz weit vorne, ne, bis heute. Wie war es für dich dort, also Wasserball zu spielen? Also das ist ja schon, also A, kommt da auch nicht jeder hin, ne? Also nicht jeder hat die Chance, in Ungarn Wasserball zu spielen. Aber natürlich auch so die Bedingungen, ja, und unter welchen Bedingungen habt ihr da damals trainiert? Also war das vergleichbar mit Deutschland oder Mexiko? Oder war das schon irgendwie dann doch noch, naja, eine andere Liga, sage ich jetzt mal? Weil immer wenn man über Ungarn spricht, ist es halt so ein bisschen natürlich schon eine andere Klasse.
Ja, für mich war eine große Herausforderung. Ich wollte genau wissen, wo mein Niveau damals war.
Genau, einfach mal das austesten, was so geht.
Ja, ja, also ich hatte schon in der Zeit, als ich in Ungarn war, war ich schon 73 bei der ersten Weltmeisterschaften, war ich schon genannt eine der besten 13 oder 14 Spieler der Welt. Ja, da wurde ich zusammen mit Farago, Chapo, die Magistris und Cavano und alle diese großen erwähnt. Und also für mich war das schon ganz toll, aber ich war 18 Jahre und ich hatte das auch nicht richtig verstanden. Ne? Ich dachte, okay, ich habe so viele Tore geschossen und normal, ich war erfolgreich. Ne? Ist normal, ja. Ich hatte damals wirklich auch nicht verstanden, wie wichtig das war. Und jetzt in den Jahren, wo ich alle sehe und wieder treffe, und dann habe ich das schon verstanden und denke ich mir, mein Gott. Aber auf dem anderen Niveau im Verein zu spielen, das hatte ich nie. In Mexiko gab es 4, 5 und das war alles. Und wir haben einmal im Jahr die Meisterschaften gespielt und das war alles. Und deswegen wollte ich das in Ungarn machen. Und mein Vorteil war, dass mein Trainer in Mexiko war Kalman Markowitz, ein sehr, sehr berühmter Spieler. Und er ist in der Zeit zurück nach Budapest gegangen. Und er hat mich dann gleich eingeladen. Er hat mir gesagt, du kannst bei uns in Homburg spielen. Und da hatte ich große Vorteile. Ich hatte auch Geld verdient, hatte eine Wohnung. Und dann, ich brauchte nur eins lernen, also diese Ausbildung als Trainer. Und zweitens Wasserball spielen. Also es war für mich ideal.
Genau, und hätte jetzt wesentlich schlimmer kommen können.
Ja, und ich war sehr, sehr erfolgreich. Ne? Wir haben die Juniorenmeisterschaften gewonnen. Zum ersten Mal in der Geschichte von Hombe. Ich hatte noch nichts gewonnen und da hatten wir das geschafft. Und dann waren wir immer unter den ersten 6 im Pokal und in der Liga, weil was für Hombe damals war, sehr, sehr gut. Später wurden sie auch Meister, ne? Aber in der Zeit war für Hombe sehr, sehr gut und das war genau meine Zeit in Ungarn. Also,
was ich ganz spannend finde, ist, was du sagst, dass so, also zu dem jeweiligen Zeitpunkt damals mit den ganzen damaligen Stars jetzt irgendwie zu spielen oder gegen die zu spielen, mit denen irgendwie in der besten 13, 14 der Welt genannt worden zu sein, zu dem Zeitpunkt gar nicht so wirklich dramatisch war für dich selber. Ne? Also, aber so in der Nachbetrachtung dann, dass immer mehr, also je weiter es weg ist, desto mehr eigentlich Bedeutung gewinnt. Ne? Das geht ja auch so ein bisschen wieder in das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass im Grunde genommen das Wertvollste, was man jetzt so aus der aktiven Zeit in die nicht mehr aktive Zeit mit rübernimmt, im Grunde genommen ja auch die Verknüpfungen, die Freundschaften und so sind, dass das da halt auch so der Fall ist. Ne?
Ja, natürlich. Auf jeden Fall.
Aber ja. Die ganzen Spieler, die du jetzt genannt hast von damals, die sind ja auch heute noch bei vielen, die heutzutage Wasserball spielen oder mit dem Wasserball anfangen oder in den jeweiligen Ländern spielen, auch immer noch Vorbilder. Ne? Also kannst du das nachvollziehen, dass das immer noch heute, beispielsweise in Ungarn, immer noch diese Vorbilder von damals irgendwie ja zu Rande gezogen werden oder dass die immer noch da sind und so präsent sind?
Ja, vor allem die Ungarn, ne? Aber in damaligen Jugoslawien, was dann sich gesplittert hat, ne? Und jetzt Kroatien, Serbien und Montenegro, die gibt es immer noch, ne? Und die werden respektiert und bewundert immer noch, ne? Und desto wichtiger für mich ist jetzt, wenn ich sowas lese und sehe und genauso wie Stjarte, ne? Also das war auch ein Spieler, was vielleicht der hat ein bisschen mehr, weil er sehr ähnlich wie ich gespielt hat, wenn er, sagen wir mal, von der Mobilität und Geschwindigkeit, wie er mit dem Ball umgegangen ist, das war für mich, ja gut, der spielt ähnlich wie ich, aber das war für mich nichts Außergewöhnliches. Ja. Und jetzt auf einmal, nach so vielen Jahren, dann hat er, glaube ich, 7 Olympische Spiele gespielt oder 6, das ist ein Wahnsinn.
Ja, genau. Und wird ja wirklich auch bei den ganzen, ja, ich sag mal auch, die jetzt vielleicht auch nicht mehr spielen, bei den ganzen Stars oder auch ehemaligen Weltklasse-Spielern immer noch so als Vorbild gehandelt, ne? Der ist ja.
Ja, klar.
Also, ich hatte jetzt letztens mit dem Toni Azevedo beispielsweise auch einen Podcast, ne? Und der sagte auch, also er war damals Balljunge bei irgendwelchen Olympischen Spielen und hat halt die Spanier spielen sehen, mit Estiate zum Beispiel. Und da war er so geflasht von ihm und von den Spaniern und von dem Spiel und von der Dynamik, dass er dann gesagt hat, also ab da war es halt Wasserball oder sollte es Wasserball sein, ne? Und Da sieht man mal, was das für eine Auswirkung haben kann.
Ja, klar. Ja. Aber ich vergleiche manchmal, wenn ich diese Serie, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast oder kennst, von Michael Jordan, Last Dance, ne, ja. diese Geschichte. Also ich vergleiche ein bisschen Wasserball von der Zeit, als wir gespielt haben, Stjarte, die Magistris. Und das, was die damals gemacht haben, Magic Johnson und so, dieses Gefühl, dieses Ballgefühl, das ist ein Wahnsinn. Und wenn ich jetzt die ganze Spiele sehe, ich vermisse das so sehr, ja. Mhm. Das ist alles so Standard und das ärgert mich. Es gibt auch natürlich, ne, das ist auch nicht so, dass es nicht so tolle Sachen gibt. Ja. Aber das war bei jedem Spiel damals drinnen und jetzt musst du wirklich richtig suchen, um sowas Schönes zu sehen.
Ja, also den so ein bisschen das spielerische Moment in dem Spiel, ne? Also was du ja auch schon gesagt hast, dass es dir eigentlich oder dass es generell so ein bisschen ja relativ statisch ist, ne? Und wenig Bewegung und wenn Bewegung, dann sind es immer dieselben Bewegungen von derselben Position rein raus, einmal hinterm Center durchschwimmen. Also es sind ja auch Dinge, die sich wiederholen, ne? Egal welche Nation oder welche Mannschaft da spielt. Und das ist ja das, was du sagst. Ne, dass es halt wirklich sehr, sehr dünn, also nicht mehr so dynamisch ist wie früher, aber vielleicht dadurch auch ein bisschen besser ausrechenbar. Ne?
Ja.
Das kommt dann und, auch noch dazu.
Ja, klar. Und ich vermisse auch etwas anderes. Also ich sehe nicht, dass sie das richtig genießen. Also ich habe das immer, für mich ah, war
ich muss
immer
Wasserball spielen und jetzt muss ich hier bei diesem Final Eight von der Champions League spielen.
Ja, und auch von dem Moment, wo ich in die Halle kam, da habe ich jede Minute richtig genossen. Ja.
Das muss genossen werden.
Als wir draußen waren, da haben wir mit dem Ball gespielt und dann haben wir mit dem Fuß den Ball reingeschossen und sind wir gerne ins Wasser gegangen und haben wir täglich nur Spaß, jedes Mal. Das war richtig. Und bei den Spielen, ich konnte ganz genau wissen, wenn ich nicht diese Stimmung hatte und diese Motivation, da konnte ich kein tolles Spiel machen. Das war für mich klar. Ne? Und deswegen wusste ich, also ich muss das genießen und ich habe das versucht, immer an anderen zu übertragen. Nicht durch Wörter, sondern mit ein paar Witze, mit Bewegungen, mit Sachen, Kleinigkeiten, dass die auch alle das merken und dann das Ganze genießen. Und das hatten wir wirklich in dieser Mannschaft von Spandau. Wir haben jedes Spiel genossen. Wir konnten gar nicht raus. Ja. Wir wollten uns, keiner von uns wollte raus.
Bitte aus dem Wasser gehen.
Heutzutage ist das nicht möglich, ne, weil das, man verlangt eine ganze Menge Kraft. Aber damals war es möglich und keiner wollte raus. Egal wie der Spielstand war, wir wollten durch, und weil wir das einfach genossen haben. Und nur zum Schluss, zu dieser Sache, der Tag, und ich kenne das, ich weiß ganz genau, wann es war und wie es war. Als ich reinkam in die Schöneberger Schwimmhalle hier in Berlin und ich habe dann gedacht, oh Scheiße, ich muss jetzt rein. In dem Moment dachte ich, jetzt ist bei mir so end.
Ja, jetzt ist die Motivation und der Spaß steht dann nicht mehr im Vordergrund. Dann wurde es wahrscheinlich zu dem, was du gesagt hast, was es nicht sein soll, so ein bisschen zu einer Qual, oder dass man es halt nicht gerne mehr tut, das Ganze.
Ja, ohne dem, glaube ich, in jedem Sport, ne? Man kann nicht unter Druck in einem Sportart spielen. Man macht nur Fehler.
Ja, vor allen Dingen muss man es halt gerne tun, ne? Und wenn man es gerne tut und auch gerne trainiert, hat der Toni in dem letzten Podcast beispielsweise auch gesagt, also er guckt nicht zurück und sagt, das war alles so anstrengend und da mussten wir 10 Kilometer am Tag schwimmen, das war halt so. Also er guckt da nicht irgendwie im Gram zurück, ne? Und es hat alles seine Zeit, aber vielleicht braucht heutzutage auch so die eine oder andere Mannschaft mal so einen kleinen Spaßmacher in der Runde, der halt diese lockere Stimmung halt auch reinbringt. Ne? Vielleicht fehlt das.
Ja, ein oder andere. Ich weiß ganz genau, wie zum Beispiel, wenn wir mit der Nationalmannschaft 3 Einheiten am Tag hatten. Das war Wahnsinn. Aber das hat Spaß gemacht, weil wir wussten, dass wir richtig hart, und wir haben das trotzdem genossen und dachten wir, okay, komm Leute, nur noch 100 Einheiten.
Toll, und super.
Von 100 runter bis 0, ne? Wenn man sich überlegt, jede Einheit 2 Stunden, manchmal 3000 Kilometer in Teilen oder harte Wasserballübungen oder ein Trainingsspiel abends, manchmal gegen die Amis oder manchmal gegen Spanier. Das war schon ein Wahnsinn. Ne? Mhm. Und trotzdem haben wir uns lustig gemacht. Aber wir haben das wirklich im Nachhinein genossen, ja. Bisschen sadistisch vielleicht oder masochistisch.
Oh, nö. Also ich glaube, also so ein bisschen Spaß bei der Sache kann nie wirklich schaden, ne? Wenn man es dann halt wirklich auch auf andere übertragen kann, wie du sagst, dass es dann nicht nur einen selber betrifft, dass man nicht nur der Klassenclown dann irgendwie ist, sondern dass anderen dann auch Spaß haben, dann ist das ja wirklich eine Win-Win-Win-Situation dann am Ende. Wie jetzt haben wir ja gerade schon gehört, also was ich auch ganz lustig finde an der Stelle ist, wenn man sagt, oder wenn du jetzt sagst, okay, die ist nicht wirklich, wirklich attraktiv für den Zuschauer vielleicht auch, so ein Wasserballspiel, ne? Also wegen dieser ganzen Regelgeschichte und auch nicht wirklich attraktiv für die Medien und fürs Fernsehen oder für wen auch immer. Im Grunde genommen wollte man ja genau das mit diesen aktuellen Regeländerungen wieder so ein bisschen einfangen, ne? Man wollte es ja attraktiver machen. Aber jetzt haben wir ja festgestellt, im Grunde genommen macht man es nur noch statischer, ne? Und noch unansehnlicher und vielleicht auch für das Fernsehen unattraktiver. Ist das?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann da kein Urteil mehr erlauben, weil ich weiß nicht genau, wer dahinter steckt. Ne? Und wenn ich zum Beispiel ein Gianni Di Magistris oder ein Estiarte da in dem Verband hätte, dann wäre ich sicher, dass die das hinkriegen. Ne? Oder jemand, ja, der diese Intuition im Spiel hatte, der kann das auch. Aber ich weiß nicht, wer jetzt das bestimmt und warum, ne? Aus welchem Gründen, ob sie das mit den Coaches oder ob die Spieler überhaupt, die jetzigen Spieler überhaupt etwas sagen dürfen, ne? Das, ich glaube nicht.
Nee, ich glaube auch, also ich glaube auch nur bedingt, weil wenn man immer so hört, naja, es werden wahrscheinlich oftmals die Entscheidungen in diesen Gremien, Verbänden, FINA, LEN, DSV, wo auch immer, also DSV ja nicht, aber wird ja dann runtergebrochen, aber da werden halt die Entscheidungen immer nur von den Leuten getroffen, die vielleicht vorher gar kein Wasserball gespielt haben, was dann natürlich total verrückt ist im Grunde genommen. Die entscheiden dann Dinge, von denen sie eigentlich gar keine Ahnung haben, ne? Und die Leute, die
so sieht das aus,
die setzen sie dann irgendwie oder lassen sie nicht durch, dann mal ihre Meinung dazu zu sagen, ne? Oder da wird keine Meinung von den Experten eingeholt, die wirklich mal was dabei gespielt haben.
Ja, denke ich. Oder so sieht das aus.
Naja.
Leider.
Ja. Jetzt vielleicht noch mal kurz so ein Blick auf die aktuelle Situation. Ich meine, aktuell mit Corona und Covid-19 und wir spielen alle nur in der Bubble sozusagen, also zumindest auf internationalem Niveau. Lokal findet ja so gut wie gar nichts statt. Also das ist aktuell sehr, sehr bedrückend, die Situation. Aber aktuell den Stand so des deutschen Wasserballs, hast du da eine Meinung zu, wo wir da sind, ob wir auf einem guten Weg sind oder was man vielleicht anders machen könnte oder sollte? Oder bist du da völlig, völlig raus, sage ich mal, und kannst dir da aktuell gar kein Urteil erlauben? Das
doch, also Vorschläge hätte ich auf jeden Fall. Also ich merke schon, was da faul ist und was falsch ist. Erstens, ich weiß nicht, von wem wurde das Wesentliche in deutschem Basketball vernichtet. Erstens, die ganzen Spiele in der wenigen Zeit, wo man hier Sonne hat und schönes Wetter. Ja, das haben sie aus irgendwelchen Gründen, um sich anzupassen an den internationalen Kalender oder was immer, haben sie das vernichtet, weg, komplett. Zweitens, das absolute Ereignis war, den deutschen Pokal zu spielen. Diese 6 Mannschaften, die dieses Wochenende gespielt haben, da hat sich die ganze Wasserball-Familie immer getroffen. Mhm. Egal wo es war, da waren schon alle ehemaliger und neue Wasserballer dabei, Nachwuchs. Und das war ein Fest. Und kam noch dazu, dass es im Sommer war und dann war immer voll. Hier in Berlin hatten wir in Spandau draußen gespielt, im Freibad. Und bei schönem Wetter am Wochenende hatten wir 3000 Zuschauer. Das ist utopisch. Hier in der Schöneberger Schwimmhalle war ich ein paar Mal bei Europapokalspielen oder Champions League Spiele. Da gab es 300 bei so einem Spiel. Das ist einfach passiert und es ist so. Das ist der erste Schritt, wo ich gedacht habe, wer hat das gemacht? Wie kam auf die Idee? Ne? Und die Nachwuchs, die waren immer da, ne? Und ich habe das gesehen. Im Winter ist sowieso immer schwieriger. Ja, in der Halle und dann viel weniger Platz und alles, was dazu kommt. Das ist das eine. Ne? Und das zweite ist, ja, die Art, wie man Wasserball in Deutschland organisiert. Ne? Die haben immer diese alte Patronen oder Regeln oder Konzepte und die wurden bis jetzt nicht geändert. Ne? Mhm. Und man muss das ein bisschen mehr integrieren. Zum Beispiel etwas, was ich absolut top immer von Deutschland fand, war die Jugend trainiert für Olympia. Aber Wasserball war nie dabei. In Mexiko, als ich ich habe beim Senator für Schulsport und Familie, damals hieß das so, gearbeitet als Dolmetscher. Und ich habe immer die Gruppen aus Brasilien und Südamerika betreut, als ich hierher kam, um so eine Art Ausbildung in der Sportorganisation und so weiter gemacht. Und als die erste Gruppe aus Mexiko kam, da gab es ehemalige Top-Sportler, die dann zu, sagen wir mal, Sportfunktionäre wurden. Und sie haben das gesehen, sie haben das verstanden und sie haben das auf Mexiko übertragen. Und als sie zurückkamen, dann haben sie sofort in ganz Mexiko sowas Ähnliches angefangen. Und das haben sie hundertprozentig hingekriegt. Da gab es auf einmal olympische Medaillen Jahre später, dadurch, dass sie dann in den ganzen Bundesländern das Konzept organisiert haben. Der Unterschied war, in Mexiko haben sie das für alle olympischen Sportarten gemacht. Und die Bundesländer, die waren gezwungen, alle Sportarten zu präsentieren, sonst durften sie das gar nicht teilnehmen. Zum Beispiel, wenn sie bei Schwimmen teilnehmen wollten, mussten sie Synchronschwimmen, Kunstspringen und Wasserball haben. Mhm. Damals gab es nur die vier.
Das, was dazugehört, ne?
Ja, genau. Und das war wirklich sensationell. Sowas wäre vielleicht in Deutschland wichtig. Erstens, dass man das internationalen Kalender vergisst. Und zweitens, dass man so ein Turnier oder so eine Veranstaltung organisiert, wo die ganze Nachwuchs zusammen sind. Die Qualität ist egal zu der Zeit. Es ist wichtig nur, dass sie diese Freude an dem Sport haben, dass sie Freunde machen, dass sie sich kennenlernen, so wie in der Zeit, als wir gespielt haben. Dass immer noch sind wir alle Freunde oder wir treffen uns gerne. Und jetzt, ob es WhatsApp ist oder Facebook oder was immer, man trifft ehemalige Spieler und man schreibt gerne und man kommuniziert sehr gerne. Warum? Weil diese Zeit so schön war. Wir waren wirklich alle gut befreundet, alle Mannschaften. Es gab immer Rivalitäten, okay, das ist normal, aber trotzdem, ja, waren wir alle gute Freunde. Und das sind vielleicht Kleinigkeiten, aber die sind so wichtig in so einem Sport wie Wasserball.
Ja, das ist quasi so ein bisschen die Freude und den Spaß wieder in den Vordergrund stellt. Oder versucht, ja, zu bekommen oder zu rücken.
Ja, und gut, die Qualität kommt dazu. Dann, wenn ein paar gute Trainer dabei sind, dann können sie das auch.
Ja, also ich glaube, aktuell braucht man sich auch um den Nachwuchs, sage ich mal, aktuell zumindest, was man so sieht und hört und liest, wenig Gedanken machen oder wenig Sorgen machen, sagen wir es mal so. Da sind ja schon sehr, sehr viele talentierte junge Athleten und Nachwuchskräfte am Gange, ne, die natürlich dann auch immer aus diesen Kooperationen jetzt beispielsweise, aus diesen Kooperationsvereinen dann kommen, ne, die dann natürlich auch relativ früh schon die Möglichkeit haben, vielleicht auch mal schon Champions League Luft zu schnuppern und auch mit anderen, ich sag mal, lokalen Größen und lokalen Stars hier in Deutschland auch schon mal miteinander zu trainieren. Ne? Also da denke ich mal, sind die Möglichkeiten auch ganz anders. Ne? Und ich denke mal, von dem Niveau her braucht man sich da aktuell, glaube ich, relativ wenig Gedanken machen. Die Schwierigkeit ist dann halt immer, was mir jetzt in der Vergangenheit auch immer viele Gäste gesagt haben im Podcast, den Schritt dann zu machen in den Herrenbereich. Ne? Weil wenn ich ein guter Jugendspieler bin oder ein guter Jugendnationalspieler bin, dann heißt das noch lange nicht unterm Strich, dass ich dann auch wirklich den Schritt dann auch in die A-Nationalmannschaft dann auch ohne Probleme hinkriege oder überhaupt hinbekomme. Ne? Und das ist dann halt immer noch mal so der letzte wichtige Schritt, der dann kommen muss und wo man halt aber auch nicht weiß, den man auch nicht planen kann wahrscheinlich, ob der jetzt kommt oder nicht und wann der kommt.
Ja, und etwas, was ich gemerkt habe, ich weiß nicht, ob es bei jedem Verein ist oder ob es in jedem Niveau ist, aber ich sehe, dass die Nachwuchs oldschool nicht lernen. Warum, weiß ich nicht. Aber das ist ein das ist aber nicht nur hier in Deutschland, das sehe ich in vielen Ländern. Ich habe, meine Grundschule war aus Ungarn, ne? Und mein Trainer hat gesagt, du hast eine linke Hand und eine rechte Hand. Die muss beide genauso benutzen. Sowas sehe ich in Deutschland sowieso nicht. Einer, der beide Hände genauso gut benutzt, der mit beiden schießen kann. Das ist so utopisch, ne?
Naja, das ist, ja, genau. Das
international,
einfallen.
Ja, international sieht man das schon, aber auch nicht so oft. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Und das ist nur ein Beispiel, ne? Es gibt sehr viele Positionsspiele. Ich sehe das nie. Ich sehe solche Lücken in der Verteidigung und solche Chancen im Angriff, ne? Die werden nicht genutzt. Warum? Weil die das nicht wissen. Die lernen das nicht.
Ja, genau. Also kann man dir auch mit dem Deuten heutzutage gar keinen Vorwurf machen, ne? Wenn es einem nicht gezeigt wird oder beigebracht wird oder das halt im Training stattfindet. Dann sieht jemand, so wie du oder der halt schon, ich sag mal, oldschool-mäßiger ist oder das halt sieht, ne? Also erkennt, der sieht das dann natürlich.
Und diese Sachen, die haben sich nicht geändert. Das ist das Einzige, was es gleich bleibt. So wie Physik, ne? Und wie Mathematik, ne? Also wenn du ein Spieler gegen den Torwart allein sein kannst. Ja, das ist Mathematik. Du hast mehr Chancen als wenn 2-1 oder 3-2 und 4. Das wird immer niedriger, prozentuell. Da braucht man kein Genie zu sein, um das zu wissen. Und das ist auch intuitiv, ne? Und ich sehe, dass viele Chancen einfach vergeben werden, weil die Spieler diese Kleinigkeiten nicht lernen, dass der Trainer nicht sagt, pass mal auf, wenn du alleine vorne bist, gib ihm den Ball, die Chancen sind viel größer, als wenn wir mit Überzahl nach vorne kommen und versuchen wir 6-5. Das sagen sie das nicht. Vielleicht wissen sie das auch nicht.
Aber ich kann schon verstehen, dass man da teilweise sich die Hände über den Kopf schlägt und dann sich denkt, was machen die da? Warum schwimmt der jetzt links rum und nicht rechts rum? Oder wie auch immer, ne? Dass man da schon ins Grübeln kommen kann, das kann ich schon sehr gut verstehen.
Im Fußball ist genau das Gleiche, ja. Man hört die Kommentatoren oder und da sagen sie, oh, er hat mit dem falschen Fuß geschossen. Also, ne, das ist genau das. Warum soll der linke oder rechte falsch sein oder schwarz sein?
Ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, ob das dann der richtige, wie soll ich sagen, zur Rollenbeschreibung des Reporters oder des Kommentators dann gehört, dem Spieler zu sagen, welcher Fuß der richtige oder falsche ist. Also,
nee, aber ich meine, es kommt nicht von dem, sondern das kommt von der Gruppe oder von dem Trainer oder von, ja, versuch mal mit dem richtigen Fuß zu schießen, zum Beispiel.
Naja.
Ich höre das oft. Ja. Ja, mein Sohn hat bis dritte Profiliga in Mexiko gespielt. Der war sehr begabt. Der ist besser in die Schauspielerkarriere gegangen.
Ach so.
Aber der hätte locker in der Nationalmannschaft spielen können. Der ist wirklich, oder der war fantastisch, sehr, sehr gut. Aber als Schauspieler ist er auch ganz gut.
Das ist schon mal gut.
Ja, und ich war oft bei den Spielen, ja, schon in der Profiliga, dritte Liga in Mexiko, schon Profi. Und ich habe nur den Kopf geschüttelt, ne, was die Trainer gesagt und erzählt haben. Und das war unglaublich. Und deswegen kenne ich das ein bisschen, ne?
Ja, manchmal ist es nicht gut, wenn man sich mit dem Sport auskennt. Ne? Also manchmal ist es
was
kommen sollte und was dann vielleicht nicht kommt.
Ja, es ist manchmal ein bisschen frustrierend, hast recht.
Okay, ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für die Zeit.
Sehr gerne.
Die Geschichten. Hoffe, wir sehen uns dann vielleicht mal, wenn wir wieder reisen und fahren dürfen, hier irgendwie vor Ort oder vielleicht mal in Wuppertal, mal schauen. Oder Berlin ist ja alles Gott sei Dank nicht ganz so weit entfernt. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke dir auf jeden Fall. Und
ja, gleichfalls. Sehr gerne
gemacht.
Okay.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.
Ja, das war sie auch schon wieder, die Episode 22 unseres Water Polo Podcastes. In der Zwischenzeit möchte ich euch noch den neuen Newsletter, der Ende Januar das erste Mal erscheinen wird, ans Herz legen. Anmelden könnt ihr euch zu dem Newsletter über die Website. Ja, die nächste Ausgabe wird dann auch schon mit dem nächsten oder mit dem ersten weiblichen Gesprächsteilnehmer sein. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. In der Zwischenzeit würde ich mich natürlich auch über euer Feedback freuen, über eure Kommentare. Und natürlich könnt ihr euch jederzeit auf dem Laufenden halten über unsere Facebook-Fanpage und natürlich wie immer auch gerne gesehen, Sharing is Caring, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast, die aktuelle Episode mit euren Netzwerken teilt und mit euren Kontakten. Ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt weiterhin gesund und ja, bis zur nächsten Ausgabe.